Sex Me, If You Can, der Podcast von Alina Sullivan.
Sex Me, If You Can, heute Frankfurt in der Welt, das Referat für internationale Angelegenheiten, Europatag haben wir hinter uns. Es gibt viele weitere Aktivitäten rund um die alte Welt mit Partnerschaftsjubiläen und Aktionen Frankfurt in der Welt. Das Ganze muss organisiert werden, vollkommen klar. So werden wir dieses Mal über diese vielen Anknüpfungspunkte sprechen. Willkommen, Aline.
Hallo, Andreas.
Und natürlich auch darüber, wie diese Verbindungslinie zu Freunden und Partnern organisiert wird. Dazu haben wir Pia Honrath eingeladen, Leiterin des Referats für internationale Angelegenheiten. Seit Juli 2024, vorher lange Zeit bei der GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also ein richtiger Profi im wahrsten Wortsinn. Zum Einstieg, Pia, was macht RIA, dein Job seit 2024 eigentlich?
Ja, hi Andreas, freut mich, dass ich da bin. Ja, seit fast 2 Jahren bin ich jetzt hier im Dezernat 5 und Pia leitet das RIA, so spaßt meine Familie immer. Wir versuchen, die internationalen Angelegenheiten zu koordinieren. Und das ist tatsächlich was nicht ganz so einfach ist in der Stadt.
Also Europa und beyond.
Genau.
Es ist ja im Prinzip eine Stelle, die in einer Stadt wie Frankfurt absoluter No-Brainer ist, weil wir eben per se so international sind, ne?
Ja, also tatsächlich gibt's das RIA, ich nenne das jetzt immer so, ne? Ich glaube, jetzt weiß es jeder, schon seit über 20 Jahren. Also als ich angefangen habe, hat es 20-jähriges Jubiläum gefeiert und kam damals aus dem Verkehrsamt. Also tatsächlich hat das so einen Verlauf gehabt, dass über den Tourismus, weil Frankfurt schon immer internationaler Messe, Handelsstadt war, es geht ja ganz, ganz lange schon zurück, sich die Stadt schon immer mit internationalen Angelegenheiten beschäftigt hat. Und tatsächlich gibt es schon seit über 66 Jahren die erste Städtepartnerschaft mit Lyon. Also das heißt so als einen der großen Bausteine nach dem Weltkrieg.
Das Big Picture mal internationaler Koordination hier im Dezernat 5, Aline. Ich denke mal, du bist sehr happy darüber, dass es RIA gibt erstmal.
Ja, ich bin auch happy, dass es Pia gibt, ja, die das RIA leitet. Ja,
natürlich.
Ja, voll natürlich. Also ich glaube, wir haben ja, also vielleicht zur Story, wie es bei uns gelandet ist, wir haben ja auch nicht seit 2021 das RIA tatsächlich bei uns gehabt, sondern das kam, nachdem Mike Josef als Oberbürgermeister gewählt worden ist, dass er sich dazu entschieden hat, das Stadtmarketing in ein anderes Dezernat zu geben, was vorher im Oberbürgermeister-Dezernat gewesen war und das Referat für internationale Angelegenheiten eben auch. Und wir arbeiten natürlich eng zusammen, weil es einfach total viel Sinn ergibt, weil die Städte natürlich dann auch von Oberbürgermeister zu Oberbürgermeister auch total viel machen wollen. Aber so die, ich sag mal, jenseits des Shaking Hands Arbeit, das ist was, das RIA ja vor allem im Daily Doing einfach macht und sich auch zu überlegen, in welche Richtung soll es denn gehen? Wo setzt man jetzt Punkte? Wo schafft man neue Kooperationen? Wo führt man alte weiter? Wo verändert man ältere eben auch? Und ich glaube, nicht nur in einer Stadt wie Frankfurt, eigentlich in jeder Stadt ist es super notwendig und immer eine Bereicherung zu schauen, wie man über den eigenen kommunalen Tellerrand gucken kann und schauen kann, wie machen es die anderen und wie können wir vielleicht davon lernen und wie können wir auch miteinander teilen, uns zu unterstützen, ob das auf der Verwaltungsebene ist oder vor allem auch in der Zivilgesellschaft eben auch. Und dafür ist das RIA da und macht goldwerte Arbeit, finde ich.
Pia, wenn ich mir so vorstelle, inwiefern auch Wertschöpfung, Ökonomie in unserer Stadt international besetzt ist, Bankhäuser, EZB, damals die große Hoffnung nach dem Brexit, wir würden die Londoner Banker hier erben und die würden alle nach Frankfurt kommen und so weiter. Hat sich nicht bewahrheitet, wie auch immer. Aber natürlich die Touchpoints, wo Internationales stattfindet hier und das umgemünzt in konjunkturelle Daten, da könnte ich mir nur vorstellen, RIA muss eigentlich eine Stelle sein mit 150, 200 Leuten, die jeden Tag am Internationalen arbeiten.
Genau, also wahrscheinlich ist unser Netzwerk so 1500 Mann und Frau stark, aber tatsächlich im Referat an sich sind wir 9.
So, das 9 ist, Leute,
ja, ist die stemmen. Ja, genau. Aber man muss halt sagen, also wir sind ja eine riesengroße Stadtverwaltung
Und wir haben ja im Dezernatsbüro Unterstützung. Dann haben wir die EU-Koordinierungsstelle, ne, die ja auch das Europafest ausrichtet unter anderem. Und dann haben wir auch im OB-Büro Unterstützung. Das heißt, wir sind schon die Anlaufstelle, aber wir sind natürlich nicht alleine. Und Aileen hat ja schon die Zivilgesellschaft angesprochen. Und tatsächlich diejenigen, die außerhalb des politischen Rahmens, innerhalb dieser Städtediplomatie, das Internationale machen, sind ja die Ehrenamtlichen, das sind die Vereine, das sind ja die, die das auch tragen. Und die darf man halt nicht vergessen. Das,
aber wir die
sind
müssen ja auch viel, inspiriert
viel,
werden.
Ja, genau. Ja, also deswegen, klar. Wir sind ja viel mehr als ja. nur diese neun. Ja. Aber ja. klar, es ist natürlich viel und man muss stark priorisieren.
Wie organisiert ihr euch internationale und Europa? Stelle über Bande, über Aileen, wie läuft das, dass ihr miteinander arbeitet?
Über den kurzen Dienstweg.
Okay. Also die rufen sich an, die arbeiten miteinander. Ich bin jetzt nicht so...
Na, wir haben ja, genau, also wir haben ja in diesem kleinen Team tatsächlich auch eine kleine Abteilung, die Europa und Amerika macht. Und die diese Abteilung leitet, ist auch meine Stellvertreterin, die tauscht sich also ständig mit der Leiterin der EU-Koordinierungsstelle aus. Und wir versuchen dann halt auch, ne, wenn es jetzt zum Beispiel einen Besuch gäbe in eine andere europäische Stadt, dann halt so gucken, wie steht ihr, was habt ihr gerade mit den EU-Institutionen am Laufen und andersrum. Und ich glaube, das ist schon also Gold wert, so, ne, dass wir das so spielen können. Und die können ja wiederum mit ihrem Auftrag ganz viele konkrete Projekte innerhalb der EU umsetzen. Und wir aber vielleicht noch mal ein bisschen größer und halt auch, weil wir die Netzwerke bespielen, die halt in Europa und international ja auch da sind.
Pia, was mich interessieren würde bei dir noch wäre, wie viel hast du eigentlich mitgebracht von der GIZ, von deiner vorherigen Tätigkeit? Also wo es ja um wesentlich Entwicklungszusammenarbeit geht und das Transferieren in so einen Mikrokosmos statt.
Hm. Ja.
Ist das viel oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist das gar nicht so dolle?
Doch, doch, das ist total viel. Also mehr, als ich gedacht habe tatsächlich. Mhm. Ne? Also ich habe lange Zeit, also ich weiß nicht, wer das weiß, aber die GIZ berät ja auch die Bundesministerien und auch das Land. Und ich habe das relativ lange auch gemacht im Bereich Migration und Flucht. Und genau eben an dieser Schnittstelle, ne? Das ist da natürlich eine andere Ebene, nicht die kommunale. Und im Ausland habe ich tatsächlich viele Kommunen beraten im Umgang mit, wie sie zum Beispiel neue Migrations- und Fluchtgesetze schreiben können und kenne diese Ebene, aber habe die natürlich aus dieser beratenden Rolle gelernt und war aber auch in einer Station in Ecuador für die Delegationsreisen zuständig.
Okay.
Also das heißt, so wenn die Verhandlungen waren zwischen Deutschland und Ecuador, dann waren die, die gekommen sind, dafür war ich dann zuständig. Das ist schon sehr, sehr nah an dem, was wir hier machen. Mhm. Weil wenn Aileen mit dem Oberbürgermeister einer Delegation auf Reisen geht oder sie empfängt hier, wir erwarten demnächst den Oberbürgermeister aus Yokohama, dann sind das ziemlich ähnliche Prozesse.
Mhm. Aileen, Ecuador haben wir noch nicht auf der Liste, ne?
Nein, wir haben gar keine Partnerstadt in Südamerika.
Ja, go.
Das ist eine große
Ich bin
Lücke.
Für Montevideo.
Oh ja, da, cool, da könnte ich mich anschließen, ja.
Könnte ja den Stadtverordneten mal vorschlagen.
Go. Wird gemacht. Ein Städteportal geht los in diesem Jahr. Erster Aufschlag ist Krakau, glaube ich, im Herbst.
Richtig, ja.
Europafest haben wir zur Publikation dieses Podcast ja schon hinter uns und es ist so der Reigen der Highlights europäisch, geht munter weiter. Was muss ich mir unter Städteportal vorstellen?
Wir haben uns ziemlich viele Gedanken gemacht, wie man das umsetzen kann. Vielleicht kennen so ein paar diese internationalen Städteportale, in die New York und in Dublin stehen, wo man quasi wie so ein Livescreen hat und dann sieht man in Echtzeit die anderen. Und wir haben uns aber tatsächlich mit auch Beratung von extern dagegen entschieden, weil es eben nicht funktioniert hat. Ne? Also wer das mal googeln will, dann sieht man, was da in New York und so und auch in Philadelphia, unserer Partnerstadt, halt eben alles nicht funktioniert hat. Und deswegen haben wir jetzt ein mobiles Element. Das heißt, wir haben einen total digitalisierten Container, also wie so ein Frachtcontainer, der dann in Frankfurt steht und in Birmingham oder in Krakau. Also ne, mit Krakau hast du ja schon gesagt, machen wir den Start. Und dann kann man quasi von hier reintreten und in Birmingham und man sieht sich. Rundum ist es digital, Musik zusammen machen, diskutieren, ein Fachmeeting, also die Frankfurt University of Applied Science, die will dann mit Krakau quasi ihr Fachmeeting machen. Die haben dort Partnerunis und dann machen die wie einen Ausflug gehen dann dorthin in den Container und kriegen den für eine Stunde.
Spaßspesen, unter anderem.
Ja, unter anderem, ja genau.
Ach, super cool. Ja.
Und aber das, also die normale Bürgerin, die kann halt trotzdem also mal vorbeilaufen und halt reingehen. Und das Gleiche passiert halt auch in Krakau und in Birmingham.
Toll. Wird das irgendwie Welpen erzeugen? Also wird das weitergehen?
Wir haben jetzt die Zusage aus Lviv, unserer Partnerstadt in der Ukraine, dass wir es in Mai 27 mit Lviv machen wollen. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir das vielleicht verstetigen können. Und also wenn du mich jetzt fragst, so meine Hoffnung wäre, wir kaufen als Stadt Frankfurt so einen Container und nutzen den für ganz viele Dinge.
Fantastisch, ja. Aline, das ist innovativ, ne? Und das dockt natürlich auch ans Digitale an, hier Dezernat 5, ne?
Ja, also ist auch cool, ne? Weil ich meine, ihr hattet ja den Etatantrag bekommen und da stand ja eigentlich drin auch dieses Portals-Ding und so. Ich finde es halt cool, sich dann darüber hinaus Gedanken zu machen, was passt denn tatsächlich zu dem Nutzen, den wir daraus auch erzielen wollen, ne? Weil,
na klar.
Ich meine, man hätte jetzt theoretisch auch sagen können, okay, dann holen wir so ein Portals-Ding, oh, das ist kaputt, oh, das funktioniert nicht, ja, okay, schade. Irgendwo erwartet man das natürlich auch, aber ich finde es super cool, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, was kann man denn eigentlich tatsächlich mehr zweckschaffend auch für die Bürgerinnen der Stadt anbieten. Und darüber hinaus, jetzt ist schon eine Uni dabei und es werden bestimmt auch zivilgesellschaftliche Organisationen sagen, mega geil, das wollen wir mit unseren Freunden in XYZ machen. Und ich finde es halt eine richtig gute Basis, weil was du ja schon oft hast, und ich finde, das ist so die Herausforderung im Kern an Städtepartnerschaften, ist, dass super wenige Menschen in der Stadt, die dort leben, davon wissen, weil einfach ist es, also es ist ja die Realität, dass ein Bruchteil dessen irgendwie schon mal ein Austauschprogramm gemacht hat oder in einem Verein ist, der das irgendwie lebt oder so. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter, niedrigschwelliger Weg, tatsächlich auch Leute dazu einzuladen, eine Städtepartnerschaft auch zu erleben, ohne selber reisen zu müssen oder in einem Verein selber aktiv sein zu müssen. Und ich finde, es schafft einfach noch mal mehr Wege zu verstehen, warum diese Partnerschaften noch einfach gewinnbringend sind.
Ich finde das auch absolut legitim und richtig, dass man mit so einem zunächst mal exotisch wirkenden Harry Potterigen Ding dann Leute wirklich reinziehen kann. Ja? Eben nicht nur immer wieder die Uni. Ne? Das finde ich schon cool.
Ja, wir haben zum Beispiel, also in Krakau, also mit Krakau gibt es super viele Verbindungen auf unterschiedlichen Ebenen. Und es gibt so einen Verein, der halt genau diese Freundschaft sucht, musikalische Austausche. Und die sind tatsächlich, also total witziger Zufall, zu der Zeit in Krakau und machen eine Kunstausstellung. Und jetzt überlegen sie, ob sie quasi ihre Freundinnen und Freunde in Krakau quasi mitnehmen und dann dort vernetzen mit denen, die hier geblieben sind, weil nicht alle reisen können. So.
Ja, das ist super cool.
Ja.
Super schön.
Mhm. Ich glaube, also es ist echt so hands-on und viele Schulen wollen wir vor allem auch vormittags gewinnen. Wir haben nämlich mittlerweile wieder einen Schulaustausch auch mit Krakau. Ist nicht so das beliebteste Ziel und halt auch nicht so einfach, weil die Sprachbarriere dann doch jetzt im Vergleich zu Frankreich, Birmingham, Philadelphia, ne, das ist natürlich eine andere. Und jetzt auch nicht so super spannend, weil nicht so weit weg wie Japan. Aber da kann man natürlich ganz viel machen. Also man könnte Musikprojekte machen, sich gegenseitig Dinge vorlesen oder entwickeln. Ja, ich finde es auch ein cooles Projekt.
Apropos Philadelphia, ist während wir hier sprechen in dieser Woche auch wieder was Künstlerisches mit jungen Leuten los, höre ich?
Es gab ein Zusammenkommen von vielen jungen Menschen mit zwei Künstlern, einem aus Philadelphia, einem aus Frankfurt, weil im Rahmen von der Reise letzten Jahres, als wir unser Jubiläum gefeiert haben, 10 Jahre Philadelphia, Frankfurt, die Idee aufkam, dass man ja als Geschenk zu dieser Anniversary sich selber sozusagen ein Mural schenkt in den jeweiligen Städten. Und die Idee dann vom RIA und von der Kollegin und dem Team war dann eben zu sagen, okay, dann lassen wir das mit Künstlern gemeinsam mit Kindern quasi vorschlagen, was es werden soll. Und die haben sich diese Woche zusammengefunden und haben dann zusammen mit auch einem eingeflogenen Künstler aus Philadelphia tatsächlich Gedanken gemacht, wie diese Themen auch Demokratie, die ja auch die Städte total verbinden, sozusagen ins Hier und Jetzt geholt werden können auf eine künstlerische Art und Weise und einfach die Freundschaft auch abbilden. Und das finde ich besonders cool. Also ich stand dann da auch so, ich durfte ja am Anfang mal dabei sein und den allen Hallo sagen. Ich dachte auch so, oh, ist schon geil. Also wenn ich mir überlege, als Schülerin irgendwie mit teilhaben zu dürfen an etwas, was bleibt in der Stadt, ja, wo ich auch dran vorbeigehen kann oder was in einem öffentlichen Raum dann eben ist, wo ich hingehen kann. Und da habe ich mit dran gewirkt, dass es zustande gekommen ist. Das lässt schon Eindruck, glaube ich. Ich glaube, sowas vergisst man nicht.
Und mehr Symbolik als Liberty Bell und Paulskirche gibt es nicht.
Ja, das stimmt. Ja, ist schon also die Verbindung. Und was halt an Frankfurt, glaube ich, so besonders ist oder was mir vor allem jetzt noch mal stärker auffällt, seit ich diesen Job mache, dass halt überall Internationales drinsteckt. Also wir haben jetzt in dem Projekt zum Beispiel die Stiftung für Orte deutscher Demokratiegeschichte. Ein bisschen sperriger Name, machen aber super coole Arbeit und gucken halt, wo ist bitte in Demokratiegeschichte gelebt. Und die kriegen dann auch in dem Haus so ein Zeichen. Und die Frau, eine von den Projektmanagern, die arbeitet, die war auch mit in Philadelphia. Und die war gestern mit diesen Jugendlichen halt in der Paulskirche und die haben sich halt überlegt, was verbindet uns? Was ist denn nach 250 Jahren amerikanische Verfassung? Was bleibt? Was sind irgendwie so die Fundamente? Was bedeutet das für euch? Und dass dann thematisch das noch in so ein Bild einfließt, ist halt eine Steilvorlage, ne? Ja. In dieser Partnerschaft.
Was war? Was kommt?
Was war? Wir haben tolles Europafest gefeiert und jetzt kommt die Episode der Jubiläen der Eurocities, die wir vor uns haben. Aileen, was ist denn jetzt im Restlaufjahr? Was kommt da noch auf uns zu? Oder ihr beiden? Also ich sehe, dass wir dieses Jahr zum Beispiel 35 Jahre Prag haben. Das ist natürlich auch wunderschön. Und Birmingham 60 Jahre.
Ich muss dich leider korrigieren.
Okay, bitte.
Prag sind schon 36 Jahre. Aber Prag ist total relevant dieses Jahr, weil die Buchmesse als Gastland Tschechien hat. Und es kommen halt zum Beispiel so Poetry Slammer aus Prag und aus Frankfurt, die dann bei der Buchmesse zusammen unterschiedliche Themen, an denen sie das Jahr über gearbeitet haben. Und mit Krakau haben wir 35 Jahre.
Okay, genau.
Aber die sind zeitgleich auch nicht so ganz abzugrenzen, weil ich dachte immer, alle sind 90. Also so, ne, gegründet worden, aber die geben sich so 1-2 Jahre Unterschied.
Ich verstehe, alles klar. Also diese Städtepartnerschaften, du hast vorhin so schön dieses Shake Hands, ne, das Protokollarische erwähnt, ne, aber die Idee, Demokratie wird gestiftet und entfaltet sich und kann atmen auf der kommunalen Ebene, viel mehr als auf einer regionalen oder auf einer nationalen Ebene. Das ist natürlich das, was da unterliegt, ne? Und das zu beleben, ist ja so ein bisschen deine Mission auch hier im Dezernat.
Also ich finde schon, also das ist ja, glaube ich, Herzstück dessen, was vor allem das RIA ja auch macht. Und ich glaube, was halt ganz oft unterschätzt wird, was ich super schade finde, und ich würde mir auch wünschen, dass deswegen auch das RIA ein bisschen mehr Cash und People auch bekäme, hoffentlich in der Zukunft, dass man sich tatsächlich auch mal überlegt, was für einen Mehrwert schöpfen wir eigentlich denn da auch raus aus diesen subnationalen Beziehungen, die wir pflegen und aus dem, was wir da auch lernen können eben, ja. Und ich meine, es gibt ja so viele Themen, die die ganzen Städte in Europa und auch darüber hinaus alle gemeinsam haben, also eins, was ja im europäischen Großstädtenetzwerk Eurocities immer wieder angesprochen wird, ist ja zum Beispiel die Housing Crisis. Also da haben wir genauso einen Wohnraummangel in Frankfurt wie in Berlin, wie in Brüssel, wie in Dublin, wie in Paris. Also das ist überall eine Riesenherausforderung, dass bezahlbarer Wohnraum einfach wahnsinnig knapp ist, weil die Städte sich ähnlich entwickelt haben. Und klar, da hast du jetzt eine Stadt wie Frankfurt mit einem Flächenproblem beispielsweise. Das hast du in einer Stadt wie Berlin viel weniger jetzt im Vergleich. Aber du hast halt eine Symptomatik, die überall aufkommt. Und die Frage ist ja schon, warum ist es nicht eine Kern-DNA unserer alltäglichen Arbeit, uns zu überlegen, wie haben es die anderen gemacht oder was können wir uns zusammen für Strategien überlegen, um dem entgegenzukommen. Und ich glaube, das wird massivst unterschätzt, inwieweit auch dieses über den Tellerrand schauen auch helfen kann. Und deswegen ist die Arbeit, glaube ich, auch so wichtig.
Du sagst ja auch im Digitalen auch ganz gerne, ja, ich muss nicht alles neu erfinden, sondern ja, ich kann auch Copy and Paste machen, ja, wenn ich bei anderen was Tolles finde. Ne? Ja. Und das ist eine Blaupause auch für diese europäische Zusammenarbeit.
Voll.
Letztendlich. Ne?
Ja, also auch über die europäische Zusammenarbeit hinaus ist natürlich einfacher innerhalb der EU, wenn du die gleichen Vorgaben hast oder weißt, hier gibt es ein Förderprogramm, bewerbt euch da auch mal drauf, das war für uns gut. Das schon, und ich finde aber auch, wir sind ja gerade schon in einer sehr spannenden Zeit. Also Frankfurt hat ja das Glück, sehr viele liberale Städte auch einfach als Partnerstädte zu haben. Ne? Also Budapest zum Beispiel, eine schon immer liberale Stadt. Wir haben Lyon, Widerstandsstadt. Wir haben Krakau, Prag, also viele Städte, in denen dieses Zusammenleben in der Diversität einfach ganz normal ist und Alltag und gleichzeitig aber auch so autoritäre Tendenzen, die in Europa ja auch wachsen. Und ich glaube, das macht einfach die Zusammenarbeit auf subnationaler, heißt das jetzt irgendwie verkopft, aber eigentlich auf Städteebene quasi, auf Gemeindeebene, so viel wichtiger noch, weil wenn wir uns nicht mehr auf die nationalen Ebenen verlassen können und merken, dass der Druck wächst, dass Gelder entzogen werden, das ganz ehrlich, das sehen wir in Birmingham nach dem Brexit massivst und wir sehen es aber mittlerweile ja auch in Frankfurt, weil ja auch die Landes- und die Bundesebene Gelder entziehen bei der Zivilgesellschaft. Da müssen wir uns schon zusammentun und auch überlegen, welche Strategien kann man denn anwenden, um zu schauen, dass die Zivilgesellschaft zum Beispiel weiter gestärkt wird, um diesen Tendenzen entgegnen zu können. Und ich glaube, da macht ein Zusammenschluss immer, immer, immer Sinn. Und ich glaube deswegen auch zunehmend jetzt im Vergleich zu noch vielleicht vor 10 Jahren.
Und Eurocities gibt ja den Städten eine Stimme. Also es ist ja, ich glaube, das Wichtige an diesen Netzwerken, was man halt aber auch nicht so gut verkaufen kann, ist halt, dass man nicht nur sich austauscht und voneinander lernt, sondern dass man gemeinsam halt eine Position entwickelt, ja, gegenüber der Europäischen Kommission zum Beispiel. Ja. Ne? Was man ja wiederum dann über einen Deutschen Städtetag einspielen kann. Und ich darf Aileen dann begleiten in diesen politischen Exekutivkomitees, das ist wie so der Vorstand von dem Städtenetzwerk. Und das ist schon total spannend, wenn man sieht, wie die PolitikerInnen dann eigentlich sagen, sie, ja genau, das haben wir auch, genau, aber wir haben hier auch Kürzungen, wie gehen wir da vor, wo können wir das positionieren, welche Rolle spielen wir da als Städte? Und das ist, glaube ich, was unterschätzt wird. Und ich finde in diesen, ich nenne die jetzt mal Governance-Themen, das kann man halt nicht so einfach erklären. Und man kann halt auch, wenn man jetzt als Ergebnis sagen würde, wir als Stadt Frankfurt haben bei der Positionierung für den mehrjährigen Finanzrahmen, da schalten die Leute ja schon ab.
Ja.
Das ist, finde ich, manchmal nicht so einfach zu verkaufen. Weswegen halt die Arbeit manchmal, diese Städtediplomatie und dieses Netzwerken im Internationalen, ich glaube, wir müssen da noch besser werden, irgendwie um zu erklären, was genau wir da machen. Mhm. Aber es wird trotzdem immer schwer bleiben.
Ich finde das im ganz Übergeordneten, wenn wir uns vor Augen halten, die Urbanisierung der Welt insgesamt, ja, also die Menschen ziehen in Städte global. Das Land wird nicht entvölkert komplett, aber wird eben noch strukturschwächer, als es möglicherweise schon ist. Und aufgehorcht habe ich bei Aileen, bei dir, als du gesagt hast, ja klar, in den Städten ist es eher so, dass du eine liberale, demokratisch-freiheitliche Einstellung vorfindest oder sehr stark vorfindest. Und gerade deshalb sollte natürlich die Stimme der Städte in Europa auch eine, aus meiner Sicht, stärkere Verfasstheit erhalten. Mhm. Egal, wie komplex das ist.
Mhm. Oder? Ja, also ich finde schon. Wir haben das ja tatsächlich auch gefordert mit Eurocities vor rund 2,5 Jahren war es, glaube ich. Und dann musste die Kommission sich natürlich auch nochmal finden. Und da hatten wir gesagt, wir würden uns schon wünschen, dass es jemanden gibt in der Kommission, der speziell für Städte und Regionen zuständig ist. Und zwar nur dafür. Mhm. Und sich nur mit denen zu vernetzen und zu hören, was die Bedürfnisse sind. Weil sehr, sehr viel von dem, was ja in Brüssel und in Straßburg entschieden wird, sind am Ende Dinge, die wir in Städten umsetzen müssen. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Airbnb-Verbot ist, dass du sagst, Kurzzeitvermietung oder andere Plattformen, um jetzt hier nicht irgendwie eine, es gibt ja verschiedene. Wenn du da eine Regulation irgendwie in Brüssel und in Straßburg auf den Weg bringst, dann müssen es die Städte ja irgendwie reguliert bekommen. Und ganz oft wird dann in der Umsetzung vergessen, mit den Städten zu sprechen und zu schauen, kriegt ihr das überhaupt hin? Wie kriegt ihr das hin? Wie können wir euch unterstützen? Weil das Bedürfnis als solches kann ja politisch als legitim angesehen werden. Und ich finde, das ist genau das, was Pia auch gesagt hat, dass wir dann uns als Städte zusammenschließen können und genau, entweder beim mehrjährigen Finanzrahmen, weil wir wissen, dass dann am Ende die Bundesregierung da sitzt, denen schreiben, wie wir es auch gemacht haben und sagen, Entschuldigung mal, aber ihr habt hier voll die lokale Perspektive rausgestrichen aus dem Plan und dieses Budget ist ja für 6-7 Jahre dann auch gültig, ne? Also das eben ist, es hat einen massiven Einfluss auf unseren Alltag, aber das ist halt schwierig dann zu erklären, aber wir merken spätestens dann, wenn dann die Gelder in den Städten oder auch in den Regionen dann fehlen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man sich zusammenschließt und dass man sagt, so, wir haben hier ein Problem mit zum Beispiel Jugend ist, wofür ich mit einer Kollegin aus Tirana jetzt lange zuständig gewesen bin, als Spiegel sozusagen für die Kommission von den Städten heraus immer wieder die Themen zu setzen, dass wir gesagt haben, mentale Gesundheit, Riesenproblem. Wir müssen da Wege finden und dann sind dann auch Vorschläge gemacht worden, wie die Europäische Kommission sowas aufgreifen kann oder Bildungsgerechtigkeit beispielsweise oder Räume, die für alle Kinder zugänglich sind, weil es eben nicht immer dritte Orte gibt, konsumfreie Orte, an denen Menschen Zeit verbringen können, sich sozialisieren können. Und das sind halt Themen, die die Städte alle bewegen, die aber, weil so viel national ausgemacht wird, am Ende gar nicht so stark dann in Brüssel besprochen werden. Deswegen, also wir haben ja eigentlich diese Herausforderung nicht nur in Brüssel, sondern wir haben es auch auf nationaler Ebene.
Natürlich, ja, klar. Der Transmissionsriemen stimmt nicht. Klar.
Der Transmissionsriemen, genau, wollte ich gerade auch sagen.
Ehrlich?
Nein. Nee,
wolltest du nicht. Pia, dem wohnt natürlich inne der Vorwurf, der logischerweise kommt, wenn du so eine Ebene in Brüssel / Straßburg einbaust, um Gottes Willen, noch mehr Bürokratie, noch mehr Brüssel, ne? Will keiner. Das wahrscheinlich ist so primitiv, ne?
Ja, also ich glaube, es gibt total viele Vorurteile, ne? Also wir müssen auch in Frankfurt mit vielen Vorurteilen umgehen. Kämpfen wäre jetzt zu viel gesagt, ne? Aber ja, dann reisen die Leute, beschäftigt sich jetzt geschult, einer, ne? Also das ist
diplomatisch geschult, ne? Nicht kämpfen, umgehen.
Ja. Aber dass sie halt sich dann immer fragen, wie man quasi das rechtfertigen kann. Ne? Mhm. Also in Brüssel, aber tatsächlich auch auf der nationalen Ebene, finde ich, ist es, also aus dem Koalitionsvertrag, wenn wir uns den mal angucken, wir haben in dem Arbeitskreis Internationales vom Deutschen Städtetag auch immer einen Austausch mit dem Auswärtigen Amt zum Beispiel und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und dann haben wir halt mit dem Deutschen Städtetag gesagt, so ja, aber guck mal, kein einziges Mal kommen Städte in dem Koalitionsvertrag vor. Mm. So, wenn das noch nicht mal im Koalitionsvertrag vorkommt, wie soll das denn dann auf der EU vorkommen? Und da reden wir über ganz andere Gelder, die für Städte zugänglich sind. Und was dann gesagt wurde, ich glaube, ich kann das sogar zitieren, war, ja, das denken wir mit. Und dann, wir saßen alle so da und dachten so ein bisschen.
Damit ist uns allen geholfen, ja.
So, da kann man eigentlich nichts mehr sagen. Und deswegen glaube ich, ist so ein bisschen wie, wenn man eine Sprecherin oder einen Sprecher hat für Themen, sind es natürlich neue Schleifen. Ist immer so. Aber ich muss die natürlich platzieren, weil sie eben noch nicht da sind. Das ist so, man muss halt Minderheiten, in dem Falle wären Städte, weil sie nicht in der Agenda vorkommen, eine Minderheit, müssen gefördert werden, damit sie irgendwann den Platz haben, den sie verdienen. Wenn dann diese Stelle aber natürlich länger bleiben würde, dann würde man natürlich irgendwann sagen, ja, okay, komm, jetzt haben wir das Ziel erreicht, dann kann jetzt diese was auch immer Stelle wieder abgeschafft werden.
Mhm. Ja.
Aber das zieht also, sich durch, ne?
Ja, ich meine, wir haben ja relativ klar ermittelt, dass die Musik jetzt schon und in Zukunft noch mehr in den europäischen Städten eben spielt. Ergo ist es eigentlich ein Given, dass die Europäische Kommission sich auch dessen annimmt, logischerweise, ne? Das sollte auf jeden Fall so sein. Aline, erzähl noch mal ein bisschen was über Mental Health Tirana und deine ehemalige Kollegin. Das interessiert mich sehr, wie ihr da zusammengearbeitet habt, weil Tirana hat natürlich auch nicht jeder auf dem Schirm.
Nee, das stimmt, aber es ist eine sehr junge Stadt. Also insgesamt ist Albanien ja ein relativ junges Land und ich war tatsächlich vor anderthalb Jahren auch mal da gewesen und konnte sie dann auch kennenlernen. Da wurde das gerade, dieses Schattenkabinett zur Europäischen Kommission von Eurocities aus Bürgermeistern, aus Stadträten gegründet. Und im Grunde war die Idee dahinter zu sagen, dass wenn zum Beispiel die Kommission bei bestimmten Themen Strategien schreibt oder Beschlüsse ans Parlament herantragen möchte, dass im Zwischenschritt wir uns einfach da, also dass wir reindroppen und dann sagen, Moment, wir haben hier noch was zu sagen.
Ja.
Und wir hatten tatsächlich zum Beispiel auch ein Treffen mit dem zuständigen Commissioner Mikalev, für Jugend ist er zuständig und der hatte uns dann auch ganz aufmerksam zugehört tatsächlich. Wir hatten dann die Kulturkollegen mit reingenommen, weil er auch für Kultur zuständig ist und er hatte uns dann erzählt, dass es eben diese Strategie geben wird für intergenerationale Gerechtigkeit. Mega wichtig, super spannend. Er hatte uns auch zugesagt, klar, wir binden euch da nochmal damit ein, wenn wir die schreiben und so, wir kommen nochmal auf euch zu. Ich habe bis jetzt noch nichts davon gehört. Vielleicht ist auch, sage ich jetzt mal gut, glaube ich, etwas an mir vorbeigegangen. Aber I doubt it. Und ich glaube, das sind so Dinge, wie wir tatsächlich überhaupt die Nähe erstmal herstellen können zu den Leuten, die am Ende die Entscheidung treffen oder diese Proposals dann einbringen in Brüssel und in Straßburg. Und dann eben auch, es bleibt oft nicht unbeachtet, dass wir da tatsächlich dann auch was an der einen oder anderen Stelle gesagt haben. Und das sieht man insofern, als dass man zum Beispiel vor einem Dreivierteljahr hatten wir auch so einen Marathontag in Straßburg mit, ich glaube, über zwei Dutzend Mitgliedern des Europäischen Parlaments, wo wir nochmal zum Budget beispielsweise Austausch ganz konkret hatten durch die verschiedenen Fraktionen, demokratischen Fraktionen hinweg, ja, also von Grünen bis SPD, also deren europäischen Parteifamilien und deren Fraktionen quasi, und dass wir uns mit denen allen nochmal unterhalten haben und unsere Schmerzpunkte auch nochmal dargelegt haben in den unterschiedlichen Bereichen, aus denen dann die Stadträte, Bürgermeister dann eben kommen. Ob das jetzt einer ist, der dann zur Stadtplanung gesprochen hat und gesagt hat, hey, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr vorher unbedingt mit uns sprechen. Wenn ihr nur so viel Budget einplant, dann sprecht mit uns. Vielleicht, um es mal greifbar zu machen, was bei dem Budget jetzt einfach dieses große Thema war und warum das so aufgerissen worden ist. Wenn es zum Beispiel heißt, dass fürs Thema Migration mehr Gelder eingestellt werden, dann muss man sich dann nochmal die einzelnen Haushaltsposten angucken, weil das heißt nämlich im Zweifel nicht, dass wir dann mehr Geld haben für Integrationsprogramme zum Beispiel, sondern dann heißt es mehr Gelder für Grenzkontrollen. Und ganz ehrlich, in einer Stadt wie Frankfurt, wenn wir jetzt mal den Flughafen ausklammern, das ist dann nicht unser Bier, ist das halt totaler Quatsch. Da brauchen wir natürlich Gelder, um zum Beispiel Deutschkurse anbieten zu können. Ich habe gerade gestern von einer Bekannten aus der Zivilgesellschaft gehört, die können gerade gar keine Deutschkurse anbieten für Frauen, die hierher gekommen sind. Das ist halt absurd. Und genau solche, das sind Realitäten, mit denen wir dann umgehen müssen in den Städten. Und das wird halt in der Kommission zum Teil dann einfach nicht berücksichtigt. Und da müssen wir uns dann zusammenschließen, mit den Parlamentariern sprechen und die darauf hinweisen, weil die, und ich finde das schon fair, die haben natürlich, die können auch nur so weit denken. Ich kann ja auch nicht für alle 16 Ortsbeiräte hier in Frankfurt mitdenken, wenn ich was umsetze. Aber wenn ich weiß, es ist was, was die vor Ort angeht, wenn es eine Bürgerbeteiligungsnummer ist oder so, dann geht man mit denen halt nochmal vorher in Austausch und fragt sie, wie seht denn ihr das beispielsweise? Und genauso ist das auch auf europäischer Ebene, aber das muss man dann halt auch wollen. Und deswegen, ja, in numbers there's power, dann schließt man sich halt zusammen und dann sagt man halt, hier guck mal, die ganzen Hauptstädte Europas plus die drei größten Städte sagen ja alle das Gleiche. Vielleicht ist das was, wo es politisch intelligent wäre, das zu berücksichtigen. Und wenn es in Anführungszeichen nur bei den Parlamentariern ankommt, das ist ja schon mal was, weil die am Ende ja auch viel mitentscheiden.
Lass uns mal zurückkehren. Wir haben ja eine weite Reise gemacht nach Frankfurt. Was bringen denn die Partnerstädte noch ein in diesem Jahr? Die Jubilare natürlich vor allem. Und ich bin der Fanboy von Lviv. Gibt es da noch irgendwas dieses Jahr?
Mit Lviv?
Ja.
Also Lviv ist ja noch eine junge Partnerstadt. Ich weiß nicht, ne, ob das
zwei
alle
Jahre?
Wissen. Ja, es sind jetzt 2 Jahre.
Genau.
Und wir haben tatsächlich vor einem Jahr, ein bisschen länger, haben wir den Arbeitskreis Lviv gegründet. Das ist irgendwie so, wie sagt man, wenn du nichts weißt, gründe einen Arbeitskreis oder so. Sowas nicht, ja. Sondern es ist einfach so, dass es ganz viele Akteure in Frankfurt gibt, die sich für Lviv und für die Ukraine engagieren.
Ja.
Und dann haben wir ja quasi diese, also als Aufgabe vom Referat für internationale Angelegenheiten, die Koordination übernommen und die alle an einen Tisch gebracht. Und konkret fördern wir das auch mit Zuschüssen. Das heißt, also wir planen jetzt sehr wahrscheinlich im 3., 4. Quartal nochmal Zuschüsse zu geben für den Winter. Also weil wir immer sehen, dass in der Ukraine, also wenn der Winter einbricht, einfach nochmal viel mehr Bedarf ist. Also wirklich eine ganz konkrete Hilfe, zum Beispiel mit dem Roten Kreuz. Und wir fördern aber auch Dinge wie einen Austausch im Rahmen der Fashion Week.
Ach toll.
Das ist jetzt was, was man vielleicht nicht unbedingt mit Lviv verbindet.
Super. Ja.
Aber Lviv hat einfach eine unglaubliche Kraft, was Innovation und so jungen Lifestyle angeht. Ne?
Also die waren, kann ich mir vorstellen, ja. Ja, toll.
Also die waren auch auf der Ambiente und wir haben die ja getroffen und dann haben die ihre Designs rund um das Thema Holz uns gezeigt.
Cool.
Ja. Und was Lviv halt immer wieder sagt, und ich glaube, so langsam kommt das auch in Deutschland an, wir wollen nicht euer Mitleid, wir wollen am gleichen Tisch sitzen, wir wollen zeigen, was wir wirtschaftlich, und ich meine Digitalisierung, also ich meine, da sind die uns um Längen voraus.
Absolut,
in vielen
ja.
Bereichen.
Ja, ja.
Auch, ich kriege die Zahlen jetzt nicht mehr hin, aber was so Innovationsindikatoren angeht, da liegen die, glaube ich, 300% über Deutschland. Ja, natürlich zu einem Preis, darf man nicht verschönen, aber da versuchen wir eben genau dann aus unserer Partnerstadt junge Menschen. Wir versuchen auch wirklich ganz bewusst auch Frauen zu fördern. Wir hatten das ja letztes Jahr, ich glaube in einem Podcast hast du auch mal erwähnt, She Stars, da haben wir so junge weibliche Gründerinnen oder weiblich fehlt dann, also junge Gründerinnen gefördert aus Krakau, Lviv und Frankfurt. Und da versuchen wir halt dann dieses Jahr weiter anzusetzen. Und dieser Arbeitskreis hilft halt uns zu koordinieren, weil ein Ziel mit dem Arbeitskreis ist tatsächlich, dass wir uns auf EU-Gelder bewerben.
Ja.
Da
ja.
arbeiten wir dran. Das ist natürlich irgendwie, das ist jetzt keine spannende Arbeit. Sie zieht und vor allem, weil wir in der Stadtverwaltung sehen, dass zum Beispiel die Branddirektion, das Gesundheitsamt sehen, was sie in Lviv für einen Partner haben. Ne? Also sie können da so viel von lernen, dieser Austausch, der ist da. Und wenn man das jetzt noch mit EU-Geldern unterfüttern könnte, dann wäre das, finde ich, so einer der größten Erfolgsgeschichten, die wir in den nächsten Jahren hoffentlich erzählen können.
Also dieser Aspekt vom Vizebürgermeister, den wir hier im Podcast hatten im vergangenen Jahr,
wir wollen
kein Mitleid, das klingt mir auch lange nach, muss ich ganz ehrlich sagen, und halte das für sehr zentral. Bevor wir zu einer kleinen Schlussrunde kommen, wir haben noch eine Rubrik offen.
Das würde mein Hund dazu sagen.
Die Praktikantin ist richtig still. Hoffentlich hat sie keine Depression irgendwie.
Sowas. Nee, ich glaube, sie hat einfach ein bisschen zu viel Gassigang hinter sich.
Vermutlich. Hat sie eine Favoritin, Favoriten bei den Partnerstädten? Das ist wahrscheinlich abhängig von Kulinarik.
In der Partnerstadt.
Ja, aber sie hat ja schon Leute, die hier waren, mitbekommen wahrscheinlich, oder?
Könntest du sie mal mitnehmen? In eine Partnerstadt.
Dann organisiert das doch mal.
Einfach bei Eurocities auf der nächsten General Assembly nach Utrecht.
Das würde gehen.
Ja, Holland ist bestimmt gut, ne? Viel Wasser.
Niederland, ja, da war sie auch schon am Strand.
Ja.
Fand sie ganz gut. Ich glaube, Mailand könnte auch noch ganz nett sein. Ja. Da so ein bisschen so Pizzaränder auf den Boden fallen.
Genau. Oder? Ich glaube, die Menschen in Prag sind auch sehr tierlieb.
Meine Counterpart in Prag hat tatsächlich zu den Meetings, als wir dort waren, ihre Hündin mitgenommen.
Echt?
Ja. Und großartig. Dann dachte ich so, ob ich erzählt, so, ja, von unserer Stadträtin, die bringt auch mal ihre Praktikantin in Anführungszeichen mit. Ach, wie cool, ja, das geht bei uns gar nicht, das ist nur eine Ausnahme heute. Aber ja, die sind sehr super tierlieb.
Großartig. Abschlussrunde, logischerweise, welche Städtepartnerschaft fehlt uns? Was wollt ihr?
Südamerika.
Ja, wir haben
Sub-Sahara Afrika ja noch offen. Das stand im letzten Koalitionsvertrag.
Accra?
Da sind schon...
Nein. Also wir prüfen Nairobi. Ja. Und tatsächlich, also das ist auch kein Geheimnis. Also wir sollen das prüfen und die prüfen das auch. Und auf der Verwaltungsebene besuchen die uns im Juni. Und wenn es um die Verwaltung geht, dann haben wir da ziemlich klare Anknüpfungspunkte. Und die Wirtschaft hat ein riesengroßes Interesse. Und die Zivilgesellschaft auch. Also von Kunst und Kultur bis hin zu Wirtschaft, bis hin zu Fachkräfteaustausch, um also drei große Bereiche zu nehmen.
Kann ich auch mal pauschal bewerben als ständiger Repräsentant Frankfurts in Nairobi? Ich finde Nairobi wahnsinnig
bewerben
toll.
Kannst du dich. Was dann passiert, ist die andere Frage.
Okay.
Mein GmbH hat ja sogar ein Büro da.
Aber auch ein Faktor, der dazu gezählt hat, dass man sagt, okay, das passt schon eigentlich ganz gut. Wir haben ja an sich Kairo, aber also auch afrikanischer Kontinent, aber wenn wir über Sub-Sahara-Afrika sprechen, dann glaube ich, ist da schon noch echt ein bisschen was zu holen. So. Also.
Wir haben konkret über Nairobi gesprochen, wir haben lose über was Südamerikanisches. Gibt es Herzensorte noch, die Frankfurter Partnerinnen und Partner werden müssen?
Irgendwas in der Karibik wäre nicht schlecht für so eine Delegationsreise, würde ich nicht nein sagen. Also ich würde mich ja auch total freuen, wenn wir ein bisschen auch Richtung Nordeuropa auch mal gucken könnten tatsächlich. Einfach weil ich finde, die machen einen Hammerjob, was so demokratische Innovationen auch angeht, mit Bürgerbeteiligung, mit Digitalisierung.
Ja.
Aber wir sind in Europa fairerweise auch schon echt gut abgedeckt, was die Partnerstädte angeht. Und wir haben halt schon 18 Partnerstädte. Ne?
Ja. Aber also, tatsächlich so die Stan-Länder und der Balkan. Das ist natürlich was wir auch nicht abgedeckt haben. Ne?
Ja, das stimmt. Ja.
Und das ist ja für viele ist jetzt eine steile Hypothese, ist Südamerika verständlicher als zum Beispiel Kirgisistan.
Ja, das stimmt.
Ne? Also, das ist das ist ja was, wo man international nochmal ganz andere Vorurteile abbauen kann.
Wenn das die Mission ist, auf jeden Fall, natürlich.
Aber ich weiß, also ich habe das überhaupt nicht analysiert. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob es da in irgendeiner Weise Verbindung gibt. Aber so vom Gefühl her ist das was ganz weit weg ist von den Menschen.
Bin ich sofort bei dir, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja, also wir haben ein paar Wunschkandidaten, strecken die Fühler aus und ich bin mal gespannt, was aus Nairobi wird. Ich bin gespannt, was aus südamerikanischen oder Balkan, europäischen Sachen oder nordeuropäischen Sachen wird. Das war's für heute bei Facts Me If You Can. Wenn ihr wollt, bitte ein Like oder auch einen Kommentar.
Like, Kommi und teilen. Genau. Share diesen Post.
Wir hören uns bald wieder. Vielen, vielen Dank dir.
Ja, danke euch.
Danke, danke Pia. Danke, Andreas.
Das war Facts Me If You Can. Wir freuen uns über Likes, Abos, Feedback, Themen. Bei Instagram findet ihr uns hier. @dasderzernat5. Facts Me If You Can. Next Stop in 2 Wochen.